ARD Sounds.
Wie wir ticken.
Wie wir ticken.
Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast.
Ich habe mich früher als Jugendliche nie getraut, jemanden anzusprechen und um Hilfe zu fragen.
Also so dieser Satz, was denken wohl die anderen oder mögen die mich?
Das sind so Gespenster in meinem Kopf und innere Richter, eine innere Jury, die mich benotet, obwohl das ja überhaupt gar nicht so ist.
Man ist immer in der Bewertung, in der Selbstbewertung, in der Abwertung und so weiter.
Weil ja auch jeder Mensch, und das gehört ja auch zum Menschen dazu, eine kleine soziale Angst hat.
Die kleine soziale Angst. Die nagende Unsicherheit.
Hilfe, ich kenne niemanden auf der Party. Mögen mich die anderen? Nicht, dass irgendwer merkt, dass ich bei vielem gar nicht mitreden kann. Oh Gott, die lachen sich bestimmt tot, sobald ich den Mund aufmache. Und überhaupt, mein Outfit. Wetten, dass mich mal wieder alle anstarren?
Es gibt zwei Seelen sozusagen in der Brust. Die eine sagt, du siehst völlig normal aus und keiner muss sich über dich lustig machen und du kannst gut reden und es gibt gar keinen Grund, sich zu verstecken. Auf der anderen Seite gibt es dann so eine Stelle im Gehirn, die genau das Gegenteil erzählt. Also wenn du nur den Mund aufmachst, kommt Müll raus und alle finden dich hässlich.
Professor Borwin Bandelow, Psychiater und Neurologe und Experte für Angststörungen.
Und diese beiden streiten im Gehirn und meistens gewinnt dann bei den Schüchternen dieses Gebiet im Gehirn, was ich nenne, das Ministerium für absurde Angst. Das will einem die absurde Angst einreden, dass man sich vor anderen Menschen verstecken müsste und dass die einen eigentlich immer nur negativ beurteilen und kritisch ansehen.
Stellen Sie sich folgende Szene vor.
An einem lauen Freitagabend sitzen 10 Freunde und Bekannte um einen alten Holztisch in einem kleinen Garten in der Stadt. Eine Mischung aus Berufstätigen, Kreativen, Sinnsuchenden. Sie trinken Wein, essen Oliven, Brot, Käse. Die Stimmung ist wie so oft witzig, ein bisschen laut, locker. Alle sind cool auf ihre Weise, ironisch, reflektiert, einfach lässig. Aber irgendetwas ist anders an diesem Abend. Paul sitzt eher still da an diesem Abend und schaut in die Runde. Irgendwann legt er das Messer hin und sagt, ich habe irgendwie keine Lust mehr, so zu tun, als ob immer alles okay ist. Ich fühle mich oft wie ein kompletter Versager, als ob ich nicht genug bin. Nicht kreativ genug, nicht erfolgreich genug, nicht mal interessant genug. Und manchmal habe ich so eine Scham in mir, eine Angst, dass mich irgendwann alle durchschauen. Stille.
Das Angst-Outing. Nur eine fiktive Szene. Doch die kleine soziale Angst gehört zum Menschsein einfach dazu, so Borwin Bandelow. Mal zeigt sie sich offen, durch Schüchternheit, Stottern, Erröten, schwitzige Hände. Mal kommt sie im Tarnanzug daher, als Arroganz, Coolness, als allzu forsches Auftreten. Unter jeder Unsicherheit liegen kleinere oder größere Ängste. Die Angst zu versagen, abgelehnt zu werden, den eigenen Ansprüchen nicht zu genügen, die Angst zu scheitern, die Angst, eine schlechte Figur zu machen. Die Liste ist lang.
Mein Lieblingsfach in der Schule war Französisch. Allerdings habe ich mich sehr schwer damit getan, Französisch zu sprechen, weil ich immer dachte, ich werde beurteilt bzw. verurteilt. Und ich brauchte tatsächlich 3 Urlaube, um mich zu trauen, frei Schnauze zu reden, egal wie sich das anhört, weil ich trotzdem immer noch im Kopf Lehrer sitzen hatte, die mich dafür beurteilen könnten oder schlecht bewerten könnten. Und ich habe mich nicht getraut, weil ich gedacht habe, ich werde ausgelacht. Und als ich dann festgestellt habe, dass das Gegenteil der Fall war, hat es mir sogar richtig Spaß gemacht.
Evolutionsbiologisch, so Borwin Bandelow, ist soziale Angst durchaus sinnvoll.
Wenn wir das nicht hätten, dann könnten wir als Menschen ja gar nicht miteinander leben. Dann würden wir uns ja gegenseitig noch mehr die Köpfe einschlagen und würden uns nicht respektieren. Also Menschen sind soziale Wesen an sich, sodass soziale Angst eigentlich von vornherein erstmal nicht krankhaft ist, sondern dem Überleben der Menschheit dient.
Niemand lacht nach Pauls mutigem Geständnis beim gemeinsamen Abendessen. Keine klugen Kommentare. Dann fasst sich Alina ein Herz. Ich kenne das. Ich habe panische Angst, verlassen zu werden. Deshalb bleibe ich oft in Beziehungen, die mir gar nicht gut tun. Und dann tue ich so, als wäre das alles ganz frei und modern. Ist es aber nicht.
Die Psychologin Anne Otto hat sich mit dem Thema Angst und Unsicherheit auseinandergesetzt. Die Kraft der Unsicherheit heißt ihr Buch. Ihre zentrale These: Werden die Ängste übermächtig, ist es sinnvoll, sich Hilfe zu suchen. Doch mit den kleinen, alltäglichen Ängsten könne man sich sogar anfreunden.
Wie kann ich es denn schaffen, so eine Unsicherheit anzunehmen für mich? Wie kann ich das denn schaffen, die eigentlich mitzunehmen in all die Situationen, die mir eben vielleicht ein bisschen unangenehm sind?
Die Psychologin begann zu recherchieren. 2% der Menschen leiden unter schweren sozialen Phobien, aber ganze 40% bezeichnen sich als schüchtern und gehemmt. Das ist fast jeder Zweite. Situativ unsicher sind noch viel mehr. Sie machte sich auf die Suche. Was macht Menschen unsicher?
Dann merkt man, dass wenn es ums freie Reden geht oder um, weiß ich nicht, auf der Geburtstagsfeier der Freundin irgendwie was zu sagen, ein paar Worte, dass das dann so Momente sind, wo schon 80% oder 90% der Leute echt sagen, ich vermeide das.
Anne Otto wünscht sich mehr Wertschätzung eines Zustandes, der absolut normal und alltäglich ist, aber meistens totgeschwiegen wird.
Man sagt auf jeden Fall, dass diese sozialen Medien, der ewige Vergleich, also so eine Ranking-Gesellschaft, auch eine Gesellschaft mit Optimierungsversprechen, dass die dazu einladen, sozusagen seine eigenen Ansprüche unheimlich hochzustellen, sich dauernd mit anderen zu vergleichen. Und das ist ein hoher Druck, der dadurch entsteht. Man ist immer in der Bewertung, in der Selbstbewertung, in der Abwertung und so weiter.
Soziale Unsicherheit. Dinge, die uns so schwer fallen, dass wir am liebsten einen Bogen um sie machen. Einerseits gibt es dafür oft biografische und charakterliche Gründe, andererseits unterliegen sie gesellschaftlichen Einflüssen.
Ein Beispiel. Laut einer Umfrage geht ein Viertel aller 18- bis 34-Jährigen niemals ans Telefon. Warum? Weil das bei vielen Anspannung bis zur Panik auslöst. Sie fürchten Bloßstellung, direkte Konfrontation und Blamage. Sie schreiben lieber, zeitversetzt. Lars kennt diese Telefonangst.
Bis ich die Nummer gewählt habe, ist in meinem Körper auf jeden Fall Tubavu, oder wie man das so schön nennt. Ja, dass ich so ein bisschen zittrig werde in den Händen, so aufgeregt bin. Vielleicht ist mein Puls dann auch in dem Moment sehr hoch. Vielleicht auch ein bisschen Schweiß auf der Stirn, ich weiß nicht. Und es ist dann schon so, dass ich dann feuchte Hände kriege, bevor ich die Nummer wähle.
Bei den allermeisten Menschen lösen bestimmte Situationen Unsicherheit aus. Fast jeder hat da so seine dunklen Flecken. Bei manchen aber ist dieses Gefühl ihr täglicher Begleiter.
Als ich dann am ersten Tag an der Uni war und mein Studium beginnen sollte, stand ich vor dem großen Problem, dass ich meinen Raum nicht gefunden habe. Ich habe mich nie getraut, jemanden anzusprechen und um Hilfe zu fragen. Und ich stand da in einer Menschenmenge und habe mich so fremd und verloren gefühlt, dass ich nach einer Dreiviertelstunde fast mein Einstiegsseminar verpasst hätte und dann überlegt habe, ob ich nicht wirklich nach Hause fahre und das mit dem Studium über Bord werfe.
Fast hätte Tanja also ihr Studium geschmissen, bevor es wirklich begann, weil sie sich nicht getraut hat, nach dem Seminarraum zu fragen.
Wenn die Unsicherheit so sehr das gesamte Leben beeinflusst, wird sie zum Problem und kann sich je nachdem zu einer sozialen Phobie auswachsen. Kriterien sind etwa große Angst vor sozialen Situationen plus großer Leidensdruck und Vermeidungsverhalten plus körperliche Symptome wie Erröten oder Schwitzen. Der Angstforscher Professor Wolfgang Fiegenbaum behandelt solche Menschen, deren Unsicherheiten übermächtig werden und zu Rückzug und Vermeidung führen.
Sie können natürlich sagen, 100% aller Menschen haben Angst. Sie können sagen, vielleicht 2% aller Menschen können das Haus nicht mehr verlassen.
Und dazwischen liegen weniger schwere, aber durchaus belastende Angststörungen. Die Zahlen darüber gehen auseinander. Sie liegen etwa bei 10-15%, je nach Quelle. Aber die beruhigende Nachricht ist in jedem Fall, 100% der Menschen haben Angst. Und für viele genügt es, damit Frieden zu schließen und einfach unperfekt durchs Leben zu gehen. Für die, die wirklich massiv darunter leiden, so Wolfgang Fiegenbaum, gibt es Hilfe, zum Beispiel die Konfrontationstherapie.
Ja, der Grundgedanke ist natürlich der, dass man in die Situationen hineingeht, vor denen man Angst hat. Und es gibt nun Techniken, die sich als sehr effektiv erwiesen haben, die darin bestehen, unter ganz gezielter Betreuung durch den Psychotherapeuten in diese Situation hineinzugehen. Das ist natürlich eine hohe Anforderung an die Patienten, aber in unseren Einrichtungen werden die sehr vorsichtig darauf vorbereitet. Wir reden sehr viel mit ihnen, wir erklären ihnen das und die meisten Patienten machen das dann auch.
80% der Patientinnen und Patienten werden so langfristig geheilt. Die gute Nachricht: Diese Konfrontationstherapie kann man in weniger schweren Fällen auch ganz alleine machen, im Alltag. Borwin Bandelow nennt das Psychokarate. Frei nach dem Motto: Der Weg durch die Angst führt mitten durch sie hindurch.
Tanja hat an ihrem ersten Tag an der Uni genau das gemacht, wovor sie am meisten Angst hatte.
Dann habe ich tatsächlich jemanden angesprochen, was für mich eine riesige Überwindung war. Und es war ein junger Mann, der war so super freundlich und sagte: Ja, klar, ich zeig dir, wo das ist. Und seitdem ist bei mir ein Knoten geplatzt und ich habe mich wirklich getraut, bis heute einfach frei Schnauze alle Menschen anzusprechen, von denen ich meine, dass sie mir helfen können.
Woran liegt es eigentlich, ob jemand als selbstbewusster Haudegen daherkommt oder eher ein zaghafter, zögerlicher oder unsicherer Mensch ist? Ganz geklärt, so Borwin Bandelow, ist das nicht.
Es gibt ja manche Leute, die neigen zu trivialpsychologischen Erklärungen, wie man ist als Kind mal furchtbar ausgelacht worden oder die Eltern waren so streng, dass sie einen nie haben zu Wort kommen lassen. Mit solchen einfachen Erklärungen kann man eben Angststörungen nicht erklären, sondern es kommt ein vielfältiges Zusammenspiel von verschiedensten Faktoren. Nämlich einerseits, tatsächlich können auch so traumatische Erlebnisse in der Kindheit eine Rolle spielen. Auch lange Trennung von den Eltern hängen mit Angststörungen zusammen. Und es gibt aber manche Sachen, von denen man auch weiß, dass sie eine Rolle spielen. Zum Beispiel genetische Faktoren sind recht gut nachgewiesen durch Zwillingsuntersuchungen. Und auch neurobiologische Faktoren. Das heißt also, dass bestimmte Systeme im Gehirn etwas überempfindlich sind, was man an bestimmten neurobiologischen Veränderungen im Gehirn sehen kann.
Tatsächlich, so der Psychiater und Psychologe, könne Empfindsamkeit ein Schlüssel zur Unsicherheit und Schüchternheit sein. Und zwar die Empfindsamkeit für Zurückweisungen.
Andere Leute, die machen irgendwas ganz super Peinliches und am nächsten Tag haben sie das vergessen und machen sich überhaupt nichts draus und bereiten gerade die nächste Peinlichkeit vor. Und schüchtern, bei denen ist es umgekehrt. Sie sehen sozusagen die Fettnäpfchen überall lauern und die würden also auch nie irgendwelche gewagten Äußerungen machen in der Öffentlichkeit, aus Angst dann eben verlacht zu werden.
In dieser erhöhten Empfindsamkeit sieht die Psychologin Anne Otto aber durchaus eine Qualität.
Wie kann ich es denn schaffen, so eine Unsicherheit anzunehmen für mich? Wie kann ich das denn schaffen, die eigentlich mitzunehmen in all die Situationen, die mir eben vielleicht ein bisschen unangenehm sind? Und das habe ich so versucht, auch in dem Buch zu beschreiben. Diese Feinfühligkeit, dann ein Taktgefühl, eine große Zuverlässigkeit, Schaffen von Verbundenheit und Verbindung. Denn diese feinen Antennen führen ja auch dazu, dass man vielleicht Nähe schaffen kann. Und diese ganzen Aspekte zu sehen, und zwar nicht, um das irgendwie schön zu reden, sondern zu sagen, ja, man braucht diese Kraft.
Die Fassaden bröckeln nach und nach beim Abendessen der Freunde, die immer noch rund um den Holztisch sitzen. Ich denke ständig, dass meine Texte völlig belanglos sind, obwohl sie immer gelobt werden, gesteht Silvia. Dann legt Miriam los. Ich schäme mich so dafür, wie sehr ich immer um Bestätigung kämpfe, weil ich sie mir selber einfach nicht geben kann. Sogar von Menschen, die mir komplett egal sind.
Tief unter der Unsicherheit liegt nicht selten das Gefühl der Scham. Und Scham ist extrem unangenehm. Und sie gehört zu den mächtigsten Gefühlen, so der Facharzt für psychosomatische Medizin Dr. Herbert Mück. Aber auch sie hat ihren Sinn. Entwicklungsgeschichtlich betrachtet reguliert Scham das menschliche Miteinander.
Früher, als die Menschen noch so in Horden und Gruppen zusammenlebten, zum einen die Leute davor bewahrt hat, aus dieser Horde herauszufallen. Also wenn einer nur ein Einzelgänger war, war das ja durchaus was Gefährliches früher, sodass die Natur da vielleicht so einen Schutzmechanismus eingebaut hat, dass man sich nicht zu sehr von den anderen unterscheidet.
Oft ist die Scham gekoppelt an die Angst vor Bewertung, die Angst, nicht dazuzugehören und vielleicht ausgestoßen zu werden. Das ist der Kitt, der eine Gesellschaft friedlich zusammenhält.
Also Schamlosigkeit kann schon dazu führen, dass man sich bis zum Verbrecherischen verhält. Also von daher gesehen ist Scham schon ein sehr gesundes Gefühl auch.
Es gibt unzählige schambesetzte Momente. Wenn man vor der Gruppe bloßgestellt wird. Wenn einem etwas Peinliches herausrutscht.
Oder wenn, wie bei Janine, das erste Date mit einer großen Peinlichkeit endet.
Dann waren wir im Restaurant so richtig schick essen. Und ich dann auch so richtig schön im langen Rock, so war Sommer. Ja, musste dann noch irgendwann mal auf die Toilette, kam dann wieder da raus. Hab dann also auch noch bemerkt, dass mich also einige Menschen freundlich anlächelten. Hab dann aber irgendwie überhaupt nicht mehr darauf reagiert. Bis ich dann am Tisch war und mich leicht umdrehte und dann von meinem Freund zu hören bekommte, dass mir der Rock wohl noch hinten in der Unterhose steckte. Und ich habe den Rock wieder rausgezogen, hab mich hingesetzt und bin rot geworden. Das war ziemlich schlimm, aber was willst du machen, ne? Die Erde hatte sich gerade nicht aufgetan, Mauseloch war auch nicht da, also muss man halt weiter trinken.
Schamhafte und peinliche Momente, in denen alle Sicherheit und Souveränität plötzlich futsch sind. Der eine steckt sie lachend weg, die andere verfolgen sie noch ewig. Oft sind das Menschen, die zu übermäßigem Grübeln neigen, ihr Verhalten ständig analysieren und sich permanent fragen, ob sie irgendetwas falsch gemacht haben. Schüchterne, unsichere Menschen vermeiden es, ihre Meinung offen zu sagen, aus Angst abgelehnt zu werden. Was soll daran gut sein, sich selbst ständig im Weg zu stehen?
Schüchterne kommen ja sehr gut an bei anderen. Zum Beispiel am Arbeitsplatz sind sie immer diejenigen, die ohne zu murren die Arbeit machen. Sie würden auch nicht ständig andere Leute um einen Gefallen bitten. Das trauen sie sich nicht, also machen sie es lieber gleich selber und lassen sich die ganze Arbeit auf, sehr zur Freude der anderen Kollegen. Also sie sind eigentlich der ideale Arbeitnehmer und das nehmen natürlich dann die Vorgesetzten auch wahr und schätzen das, aber lassen es nicht unbedingt anmerken.
Ob sie sich langfristig in dieser Rolle wohlfühlen, ist eine ganz andere Frage.
Dann meldet sich Marc zu Wort. Ich habe fast nie das Gefühl, dazuzugehören. Ich überkompensiere das mit Witzen. So wie heute Abend. Ich bin oft traurig. Und ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt weiß, wer ich bin. Jetzt ist es raus. Marc, der Sonnenschein? Der jede Party schmeißt mit seinem großartigen Humor? Der, den alle lieben. Auch er fühlt sich oft innerlich ganz klein.
Auch wenn Unsicherheit zutiefst menschlich ist, zeigen wir uns selten in unserer Verletzlichkeit und den tiefen Selbstzweifeln. Warum? Vielleicht, weil es das unausgesprochene Mantra gibt, wer erfolgreich sein will, muss Stärke und Entschlossenheit zeigen. Da ist kein Platz für Zweifel und Ängste, so die Psychologin Anne Otto.
Die versprechen eine harte Hand, eine starke Führung, also keinerlei Verunsicherung mehr. Also das sind ja auch leere Versprechungen, denn die Welt ist einfach unsicher und wird es bleiben. Und wenn Leute sagen, wir werden alle Unsicherheiten ausräumen, dann wird das einfach nicht möglich sein.
Menschen, die die Ärmel hochkrempeln und zupacken, traut man mehr zu als denen, die zögern, zweifeln, vielleicht lange nachdenken und differenziert abwägen. Doch vielleicht treffen die, die ihre Unsicherheit zulassen, andere Entscheidungen, differenziertere, überlegtere, vielleicht nachhaltigere, weil sie die Dinge in ihrer Komplexität betrachten und aus einer gewissen Tiefe heraus. Muss man nun dieses unliebsame Gefühl wirklich loswerden? Oder kann man auch in friedlicher Koexistenz mit ihm leben? Bauwin Bandelow schlägt vor, aus der Not eine Tugend zu machen. Möglichkeit 1. Die Unsicherheit als Kraftquelle nutzen.
Es gibt zahlreiche Schauspieler, die auch sehr bekannt sind, wie Robert De Niro oder Tom Cruise oder Nicole Kidman, die angegeben haben, dass sie als Kind extrem schüchtern waren. Sie haben aus der Not eine Tugend gemacht. Also sie haben gedacht, alle anderen finden mich schrecklich und dumm und haben das dann eben versucht umzuwandeln in das Gegenteil. Nicht? Julia Roberts hat gesagt, alle haben gesagt, ich bin super arrogant, dabei war ich einfach nur schüchtern.
Möglichkeit 2. Unsicherheit annehmen und offen dazu stehen. Und sich so menschlich und verletzlich zeigen.
Tanja, die sich bereits zweimal mutig ihren Ängsten gestellt hatte, einmal beim Französisch sprechen und dann später an der Uni, hatte noch eine dritte riesige Aufgabe vor sich, die sie jahrelang vor sich hergeschoben hatte.
Ich musste 35 Jahre alt werden, um den Mut aufzubringen, das erste Mal in ein Flugzeug zu steigen. Also bin ich tatsächlich mit meinem Rucksack und meinem Ticket zum Flughafen und habe mich dann einfach durchgefragt. Und habe gesagt, Entschuldigung, ich bin Fluganfängerin, was muss ich hier als nächstes tun? mache ich das so richtig? Wo muss ich hingehen? An wen muss ich mich wenden? Wie geht Fliegen? Und das war ein durchweg positives Erlebnis und das hat sogar sehr viel Spaß gemacht. Die waren alle sehr freundlich, haben erst mal gelächelt, als ich gesagt habe, ich bin Fluganfängerin, und waren sehr wohlwollend und fanden das prima, dass ich so mutig war und das alleine angegangen bin.
Zur eigenen Unsicherheit zu stehen, das schafft Verbundenheit. Und vielleicht macht das ein oder andere Outing anderen Menschen Mut, sich auch in ihrer Schwäche und Unvollkommenheit zu zeigen. Gleichzeitig macht noch eine andere Wahrheit deutlich: Menschen brauchen einander, gerade wenn sie unsicher sind.
Und während die einst coolen und unverwundbaren bei Käse und Wein nach und nach ihren Geständnissen lauschen, passiert etwas, das keiner so richtig fassen kann. Der Druck weicht, es wird wärmer, die Körperhaltung ändert sich, die Sätze werden langsamer, die Stimmen leiser. Es ist, als ob sie sich gegenseitig die Erlaubnis gegeben hätten, nicht mehr cool sein zu müssen. Keine Maske mehr, kein Zynismus, keine übertriebenen Pointen. Der Abend endet spät. Sie umarmen sich, ohne zu wissen, wieso es sich diesmal echter anfühlt. Einige gehen schweigend nach Hause, andere spazieren noch lange durch die Nacht.
Menschen, die die leisen Töne spielen, die empfindsam für sich selbst sind und für andere, die wissen, was innere Kämpfe bedeuten und wie nagend Selbstzweifel sein können. Sie schöpfen aus einer Kraftquelle, die den Coolen und Forschen verborgen bleibt.
Ich denke schon, dass es alle Arten von Menschen immer braucht oder dass das, was sich so ausgeprägt hat, auch irgendwie einen Sinn hat. Ich glaube, klar, bei den Zurückhaltenden, denen sagt man da zum Beispiel auch nach, dass sie oft verträglicher sind, weil sie sich so anpassen. Während die anderen gehen weiter nach vorne. Ja, es wäre ja wünschenswert, so zusammenzuarbeiten oder zusammenzuleben.
In den Tagen danach schreiben sich einige von ihnen Nachrichten. Keine Emojis, keine ironischen Memes, sondern einfache Sätze wie »Danke für gestern, ich fühle mich weniger allein«. Der Abend hat etwas verändert. Was ist schwer zu beschreiben? Plötzlich fühlt es sich echter an, ehrlicher, wahrhaftiger, menschlicher.
Das war Wie wir ticken für diese Woche. Neue Folgen gibt's jeden Mittwoch exklusiv in ARD Sounds und ab Freitag auf allen anderen Podcast-Plattformen. Bis dahin hier noch ein Podcast-Tipp für euch. Bist du fasziniert von mutigen Frauen? Dann solltest du Die Hexe von Pendach nicht verpassen. Diese Hörspielserie entführt dich ins Jahr 1700, wo die junge Nonne Agathe sich auf eine gefährliche Suche begibt, um den vermissten jungen Alois zu retten. In einer von Hexenjagden und Aberglauben beherrschten Welt muss Agathe nicht nur gegen äußere Bedrohungen kämpfen, sondern auch ihre inneren Dämonen überwinden. Die Serie spielt vor dem Hintergrund der kleinen Eiszeit und den Zauberbubenprozessen und erzählt von Agathes persönlichem Weg voller Mut und Menschlichkeit. Eine packende Heldinnengeschichte, die sowohl feministische als auch psychologische Aspekte beleuchtet und tief unter die Haut geht. Die Hexe von Pendach, ab sofort in ARD Sounds.